Dieser Podcast beschäftigt sich mit Ereignissen aus der Zeit des Nationalsozialismus und schildert persönliche Lebensgeschichten im Kontext von Holocaust und Verfolgung. Die Episoden enthalten szenische Beschreibungen von körperlicher und psychischer Gewalt, Entmenschlichung und Tod. Die Darstellungen können emotional belastend sein. Nach dem Zweiten Weltkrieg bot die noch junge Bundesrepublik den Opfern und Verfolgten des Naziregimes sogenannte Wiedergutmachungszahlungen. Doch nicht nur der Begriff war problematisch, auch der Prozess, eine solche Zahlung zu erhalten, gestaltete sich häufig als äußerst schwierig. Denn die Sachbearbeiter, die über die Zahlungen entschieden, urteilten sehr unterschiedlich. Teilweise mit äußerster Härte, manchmal voller Verständnis. Aber stets nach geltender Gesetzeslage. Das Landesarchiv Baden-Württemberg möchte diesen Teil deutscher Historie mit diesem Podcast wieder sichtbar machen und hat einige Entschädigungsakten ausgesucht, die nicht nur zeigen, welche Geschichten sich hinter den bürokratischen Verfahren verbergen, sondern auch, wie chaotisch die Regelungen teilweise waren. Und wie ein Land versucht hat, das Grauen aufzuarbeiten, das es gerade erst begangen hat. Geschichte wird wieder lebendig. Durch sprechende Akten. Nur wer sich aufgibt, ist verloren. So lautet das berühmte Zitat des Mannes, mit dessen Akte wir uns heute beschäftigen. Alfred Hauser. Hauser war kommunistischer Widerstandskämpfer in Nazi-Deutschland und wurde dafür sogar 2003 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Seine Akte erzählt aber noch eine ganz andere Geschichte, nämlich von seinem Kampf gegen die Windmühlen der Entschädigungsbürokratie und wie er Zeit seines Lebens versucht hat, seine gerechte Wiedergutmachung zu bekommen. Aber fangen wir ganz von vorne an. Alfred Theodor Hauser wird am 27. August 1912 in Stuttgart geboren. Er bleibt Einzelkind in der Arbeiterfamilie. Als der Erste Weltkrieg beginnt, werden sein Vater als Soldat und seine Mutter als Köchin für die Feldküche eingezogen. Alfred wird bei seinen Großeltern untergebracht. Rückblickend beschreibt er seine Kindheit als glücklich. Bei Oma und Opa auf dem Land war man von den Kriegswirren vielleicht verschonter als mitten in der Stadt. Nach dem Krieg kehrt er nach Stuttgart zurück, geht dort zur Schule und macht seine mittlere Reife. 1928 beginnt er eine Ausbildung als Mechaniker bei J.C. Eckhardt, einem führenden Hersteller von Manometern. Und da entdeckt er auch, wie ausgeprägt sein Gerechtigkeitssinn ist. Denn er wird 1930, noch mitten in seiner Ausbildungszeit, Vertrauensmann der Gewerkschaft. 2 Jahre später legt er die Gesellenprüfung ab und könnte eigentlich auf dem Weg sein, seinem Traumberuf Ingenieur näher zu kommen. Könnte. Denn
Extrablatt. Deutsche Arbeitslosigkeit auf Rekordhoch. Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise. Extrablatt.
Hey, Junge, gib mir mal eine von den Zeitungen.
Bitte sehr, macht einen Groschen.
Ja, hier, gib her. Hat sich die Arbeitslosigkeit in Deutschland auf Extrablatt, das Rekordhoch von 5,6 Millionen Arbeitslosen geschraubt. Extrablatt. Die in den USA ausgelöste Weltwirtschaftskrise wird als Grund für dieses Desaster genannt. Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei kritisiert das. Ach, die Nazis schwätzen interessiert mich nicht. Aber ich hoffe, dass ich trotzdem übernommen werde.
Komm mal alle her! Hier, meine Lehrlinge! Alle herkommen! Ich muss euch leider im Namen der Geschäftsleitung der Firma J.C. Eckhardt mitteilen, dass niemand von euch in ein festes Anstellungsverhältnis übernommen werden kann.
Was?
Ja, wir hätten das auch lieber anders. Aber es ist uns in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage nicht möglich, weitere Kräfte einzustellen. Es tut mir leid, ihr seid gute Jungs. Aber hier bei uns ist das erstmal das Ende eures Weges. Viel Glück und Erfolg da draußen.
Ihr werdet es brauchen.
Das ist doch Humbug! Welt Hitler!
Der holt uns aus dieser Misere raus.
Ach, Ivo, Hitler kann gar nichts. Nur große Reden schwingen. Wir müssen jetzt zusammenhalten und solidarisch sein. Dann können wir diese Krise überwinden.
Diese Solidarität bringt uns doch gar nichts. Nur Hitler kann uns noch retten. Der räumt bald richtig auf in Deutschland.
Alle Wut half nichts. Alfred landete, wie viele seiner Kollegen, direkt nach der Ausbildung auf der Straße. Seine Firma schrieb seinen Eltern:
Infolge der durch die allgemeine ungünstige Wirtschaftslage notwendig gewordenen Kurzarbeit sind wir zu unserem Bedauern nicht in der Lage, mit Ihrem Sohn Alfred nach Beendigung seiner Lehrzeit ein neues Arbeitsverhältnis eingehen zu können. Sein Austritt aus unserem Betriebe wird deshalb am 15. April des Jahres zu erfolgen haben, wovon wir Sie schon heute in Kenntnis setzen.
Hart. Jetzt war guter Rat teuer, denn Alfred wollte nach bestandener Gesellenprüfung dringend Arbeitserfahrung sammeln, um später für das Studium an der Maschinenbauschule in Esslingen zugelassen zu werden. Dazu brauchte er besondere praktische Kenntnisse im technischen Zeichnen und die konnte er jetzt nur noch in einem Praktikum erlangen. Aber...
Sehr geehrter Herr Hauser, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir bei uns aus betrieblicher Sicht keine Kapazitäten für einen Praktikanten haben. Bitte haben Sie dafür Verständnis. Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt weiterhin Interesse an unserem Betrieb haben?
Das ist doch zum aus der Haut fahren. Absagen über Absagen.
Junge, ich würde dich gern trösten, aber heute kam dieser Brief ins Haus.
Was denn noch?
Vom Amt. Dir wird die Erwerbslosenunterstützung gestrichen. Na, so wie allen. Der Staat kann es sich einfach nicht mehr leisten.
Ach klar. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ich werde in diesem Land nicht mehr Frohvater.
Junge, das ist es. Hä? Wenn es in Deutschland nicht klappen soll, dann klappt das eben woanders. Wir haben doch diese Freunde in Basel, habe ich dir doch von erzählt. Ich schreibe ihnen gleich morgen, dass du kommst. In der Schweiz. Da muss es doch möglich sein, ein Praktikum zu finden. Und da wärst du gar nicht so weit weg von uns.
Ich gehe nach Basel.
Und im November 1932 war es dann soweit.
Auf Wiedersehen, Mutter. Auf Wiedersehen, Vater. Ich bin bald wieder bei euch.
Dass du mir ja keine Schande machst. Hörst du?
Ganz sicher nicht, Mutter.
Mach's gut, Junge. Und schreib mal.
Bestimmt. Auf Wiedersehen.
Aber Alfred kam vom Regen in die Traufe. Denn auch in der Schweiz kämpfte man mit hoher Arbeitslosigkeit. Und deswegen war es für einen deutschen jungen Mann nicht ohne weiteres möglich, dort einen Praktikumsplatz zu bekommen. Aber nun war Alfreds Kampfgeist geweckt.
Ich hab doch diesen Vetter in Den Haag. Da versuche ich's.
Welcome in Den Haag.
Es ist 1933. Alfred Hauser ist in Den Haag und nichts und. Auch in Den Haag hat er keinen Erfolg. Und er hat ein weiteres Problem. In der Heimat, in Deutschland, haben die Nationalsozialisten die Macht ergriffen, während er in der Weltgeschichte herumgereist ist. Und dass er zu Zeiten, als er noch in Deutschland weilte, gewerkschaftlich tätig war und sich gegen die Nazis stark gemacht hat, bereitete ihm jetzt Schwierigkeiten. Weil er 1930 dem Kommunistischen Jugendverband Deutschlands beigetreten war, 1932 Mitglied in der KPD wurde und sich im kommunistischen Widerstand engagierte, wurde er von den Behörden gesucht. Insbesondere der Aufbau einer antifaschistischen Jugendorganisation wird direkt mit seiner Person verbunden. Aber in der Zwischenzeit ist Alfreds Vater gestorben. Er möchte also dringend wieder zurück nach Deutschland, schon allein, um seiner Mutter nahe sein zu können. Doch das ist nicht so einfach. April 1933, Stuttgart, Alfreds Elternhaus. Morgens um 16:30.
Was ist das hier? Um die Uhrzeit.
Sofort aufmachen, Gestapo.
Wo ist Alfred Hauser?
Wie bitte? Wer sind Sie? Es ist mitten in der Nacht.
Frau Hauser, nehme ich an. Machen Sie jetzt keine Sperenzchen. Wo ist Ihr Sohn Alfred?
Alfred? Er ist nicht hier. Nur meine Schwester.
Los, durchsuchen.
Jawohl. Jawohl.
Ein Augenblick.
Ihr Sohn ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung. Und bei Gefahr in Verzug müssen wir handeln. Hier ist der Haftbefehl.
Er ist wirklich nicht hier. Wir haben alles durchsucht. Wir haben diese Notizbücher von ihm gefunden. Und diese Schreibmaschine.
Einpacken, mitnehmen. Und wenn sich Ihr Sohn meldet, dann melden Sie sich bei uns. Verstanden?
Ich verstehe nicht.
Sie haben mich genau verstanden. Auf Wiedersehen. Heil Hitler!
Jetzt wird es also richtig eng für Alfred. Antifaschisten und vor allem aktive KPD-Funktionsträger waren die Feinde des Systems und sollten deswegen dingfest gemacht werden. Da Alfred durch einen Brief seiner Mutter von der Hausdurchsuchung erfahren hat, war ihm klar, dass er erstmal nicht nach Stuttgart würde zurückgehen können. Da war es zu gefährlich für ihn.
Diese Nazis sind unser Untergang. Alles zerstören sie, alles machen sie kaputt. Ich habe immer gegen sie gehalten und das werde ich jetzt sicher nicht unterlassen. Der Widerstand braucht mich mehr denn je. Wenn ich nach Deutschland zurückkehre, dann um diesem Nazi-Pakt das Handwerk zu legen.
Und er bekam Hilfe. Von in Holland lebenden politischen Emigranten wurde er an eine Familie nach Oberhausen vermittelt. Die Familie war gut vernetzt und brachte Alfred mit lokalen antifaschistischen Gruppen zusammen. Er war wieder in Deutschland. Er war bereit für den Kampf. Aber er musste dafür auch einige Opfer bringen.
Hallo. Willkommen in unserer Gruppe. Unsere Genossen bürgen für dich. Daher wollen wir dir erstmal vertrauen. Wie heißt du?
Helmut. Einfach Helmut.
Gut, Helmut. Ich bin Richard. Ist dir bewusst, dass du dich hier auf eine gefährliche Sache einlässt?
Ha! Ob mir! Entschuldige, ich wollte nicht unhöflich sein. Ich komme nicht von hier. Ich habe einen langen Weg hinter mir. Ich werde gesucht. Ich kann es mir nicht leisten, Spuren zu hinterlassen. Ich habe keinen Ausweis mehr, zu gefährlich, habe ich weggeschmissen. Aber deswegen habe ich auch keine Bleibe, weil man ohne Ausweis keine kriegt. Was besser ist, weil mich dann die Polizei nicht findet. Aber wenn die mich kontrollieren sollten, dann habe ich ein Problem. Deswegen muss ich ständig auf der Hut sein.
Wie verdienst du denn dann Geld?
Das wüsste ich auch gern. Ich habe seit Tagen nichts Richtiges gegessen.
Pass auf. Du kommst heute Abend mit zu mir nach Hause.
Das kann ich nicht.
Natürlich kannst du das. Wir Antifaschisten halten zusammen. Pass auf, ich gehe vor und guck immer an jeder Ecke, ob die Luft rein ist und ruf dich dann, indem ich so pfeife. Dann kommst du zur nächsten Ecke und so machen wir das, bis wir bei mir zu Hause sind.
Aber ich... Na, irgendwem muss ich ja trauen.
Und er tat gut daran. Richard, der tatsächlich so heißt, versorgte ihn mit Essen und einem Schlafplatz für die Nacht. Außerdem konnte Alfred dort duschen und sich frisch machen. Aber er konnte nicht bleiben. Um vor einer Verhaftung sicher zu sein, versuchte er nie zu lange am selben Fleck zu sein. Daher wechselte er oft täglich seinen Aufenthaltsort und pendelte zwischen mehreren Städten im Ruhrgebiet. Die Essener Widerstandsgruppe, der er sich anschloss, organisierte für ihn aber ein Gartenhäuschen am Stadtrand bei einem älteren Ehepaar, in dem Alfred unterkommen konnte. Dort konnte er es gut aushalten. Alfred war sehr engagiert im Essener Widerstand. Aber das bedeutet nicht, dass er keine Sehnsucht nach bekannten Gesichtern gehabt hätte. Und über seinen Vetter in Den Haag schaffte er es, ein konspiratives Treffen zu organisieren. In Hessen. In Oberursel am Taunus.
Du bist es. Komm rein, schnell.
Alfred, du hast es wirklich geschafft. Das hätte ich ja nicht für möglich gehalten. Komm erst mal rein, hier. Wir haben noch etwas vom Abendessen übrig, falls du magst.
Das ist nett, danke. Aber am wichtigsten ist mir erst mal sie zu sehen.
Alfred? Bist du das wirklich?
Mutter!
Alfred!
Mutter! Du hast mir so gefehlt, Mutter.
Oh. Oh. Ach, Alfred. Mein Alfred. Oh. Wenn nur Vater das miterleben könnte. Mein Schatz. Er wäre so stolz auf dich. Ach, Alfred.
Alfred bleibt 2 Tage, in denen er das Haus nicht verlässt. Dann verschwindet er wieder, im Dunkeln, zurück ins Ruhrgebiet. Aber da wird es ihm auch zu heiß, da es eine größere Verhaftungswelle innerhalb der dortigen Gruppe gab. Er schnappt sich also nur seine Sachen und reist weiter, nach Chemnitz.
Willkommen in Chemnitz.
In Chemnitz schloss Alfred sich auch sofort wieder den örtlichen Antifaschisten an. Aber in Chemnitz herrschte noch weit größere Armut als im Ruhrgebiet. Konnten ihm im Pott seine Mitstreiter noch gelegentlich Geld zustecken, bekam er in Chemnitz vor allem hier und da mal eine Stulle mitgebracht. Aber es gab einen anderen Vorteil. Alfred bekam einen sogenannten Erwerbslosenausweis von einem Obdachlosen, der auch aus Süddeutschland stammte. Somit war Alfreds schwäbischer Akzent kein Problem mehr. Außerdem konnte er sich damit endlich wieder ausweisen und Essen in der Armenküche bekommen oder ein Zimmer mieten. Und er fand sogar eines in Chemnitz bei einer Wirtin, der wohl egal war, wer bei ihr wohnte. Hauptsache, sie zahlten. Das Geld kratzte er immer irgendwie zusammen. Das Problem war nur, dass er jetzt eine seiner goldenen Regeln brach. Bleibt nie zu lang am selben Fleck.
Hier spricht die Polizei Chemnitz. Kommen Sie raus! Sie haben 30 Sekunden.
Ja, verdammt, ich bin unvorsichtig geworden. Das musste ja passieren. Ich komme! Keine Sorge, ich komme! Festnehmen. Wir beobachten Sie schon lange, außer...
Und was dann begann, war eine Gefangenschaftsodyssee sondergleichen.
Erst einmal verbrachte ich 20 Monate in Untersuchungshaft, in 15 verschiedenen Gefängnissen. Dann kam ich nach Berlin, vor den Volksgerichtshof, im Juli 36.
Der Volksgerichtshof war ein von den Nazis eingerichtetes Gericht, in dem nur schnell verurteilt wurde, ohne lange Verfahren, mit Umgehung der unabhängigen Justiz und unter Missachtung jeglicher rechtsstaatlicher Grundsätze. Ein Gericht für Schauprozesse, ohne rechtliche Nachvollziehbarkeit, das harte Strafen gegen politische Gegner verhängte.
Dort wurde ich wegen Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens zu 15 Jahren Zuchthaus und 10 Jahren Ehrverlust verurteilt.
Ehrverlust bedeutete, dass man eine Art Bürger zweiter Klasse wurde, gesellschaftlich geächtet. Ziel war die Vernichtung des ständischen und sozialen Daseins. Das konnte sogar bis zum Verlust der Staatsbürgerschaft reichen. Zuchthaus war bei diesem Urteil die härtestmögliche Strafe, weil sie neben der Inhaftierung auch immer noch Zwangsarbeit unter menschenunwürdigen Bedingungen beinhaltete, um die Sträflinge zu züchtigen.
Im September 1936 kam ich ins Zuchthaus Ludwigsburg. Dort war ich bis Dezember 1943 inhaftiert, davon 6 Jahre in Einzelhaft. Völlig isoliert, zum Teil mit Sprechverbot. Ich habe keine Ahnung, wie ich das ausgehalten habe. Aber sie haben mich nicht gebrochen, wenn es mich auch körperlich kaputt machte.
Man kann sich nur ansatzweise vorstellen, was ein jahrelanges Sprechverbot mit einem macht. Da ein Rüstungsbetrieb 1943 verlagert wurde, wurde auch das Zuchthaus umquartiert. Nach Zelle.
Eines Morgens war alles anders. Wir hörten es draußen knattern. Zum zweiten Mal hatten die Alliierten Zelle im Visier. Das war Anfang April 1945. Deswegen haben die uns dann nochmal verlegt oder besser verschleppt. Nach Wolfenbüttel bei Braunschweig. Aber das hat ihnen nichts mehr genützt. Am 10. April wurden wir von britischen Truppen befreit. Naja, fast. Die haben zwar übernommen, aber ließen uns noch nicht gehen, weil sie keine Unterlagen über uns gefunden haben. Die lagen ja alle noch in Zelle. Mir ging es aber immer schlechter. Fast frei zu sein, ist ja schlimmer als eingesperrt zu sein. Und weil sich mein Gesundheitszustand nochmal radikal verschlechterte, wurde ich am 8. Mai entlassen. Zu einer Familie im Nachbarort Schladen. Die haben mich umsorgt und gepflegt, sodass ich Ende Juni endlich den Heimweg antreten konnte. Zurück nach Stuttgart. Zurück in die Heimat.
Die Nazis waren nicht mehr an der Macht. Die Menschen versuchten irgendwie wieder auf die Beine zu kommen. Und Alfred kehrte zurück in eine Stadt, die er als Jugendlicher verlassen hatte. Jetzt als körperlich ledierter, völlig fertiger, aber immer noch stolzer Mann Mitte 30. Auch seine Mutter lebte nicht mehr. Sie verunglückte bereits 1943 tödlich. Zu diesem Zeitpunkt saß Alfred noch in Haft. Aber er hatte eine Perspektive. Die ehemalige Reichsbahn. Dort sollte er Mitte Oktober 1945 anfangen.
Verdammt! Ah, aua! Aua!
Anfang Oktober bricht sich Alfred beide Unterarme, als er bei der Obsternte von einer Leiter stürzt. Den Job bei der Bahn kann er vergessen. Und alles Handwerkliche ebenso. Aber wenn wir etwas gelernt haben, dann das. Ein Alfred Hauser gibt nicht auf.
Ich hatte einen Redakteursposten beim Zukunft Verlag in Metzingen bekommen. Ich habe dort bei der Jugendzeitschrift mitgearbeitet. Es war ganz nett, aber nicht das, was ich wollte. Hier konnte ich zwar auf die Jugend einwirken, aber ja nur im begrenzten Maße. Ich wollte etwas anderes. Ich wollte, dass dieses Land Verantwortung übernimmt. Verantwortung für die letzten 15 Jahre. Verantwortung für all das Leid. Und deswegen schloss ich mich der neu gegründeten VVN an, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Und dort wurde ich Sachbearbeiter für Wiedergutmachungsfragen. Können Sie sich das vorstellen? Ich ahnte nicht, dass meine eigene Wiedergutmachung einer meiner schwersten Fälle werden sollte.
Das liegt vielleicht auch daran, dass das alles sehr unübersichtlich wurde. Alfred stellt mehrere Entschädigungsanträge. Haftentschädigung, Antrag auf Schaden an Freiheit, Antrag auf Schaden an Gesundheit, Antrag auf Schaden im beruflichen Fortkommen, Antrag auf Vermögensschäden. Doch das ist nicht alles. Dazu stellt er noch Anträge für akute Zuschüsse, die er dann aber in einem Fall auch gar nicht mehr annimmt. Wir entwirren das einmal. Schaden an Freiheit. Zu diesem Themenkomplex gibt es eigentlich zwei Anträge. Der offensichtlichere ist der für die 124 Monate, die Alfred in Haft saß. Der Antrag wird am 28.07.1949 auch bewilligt. Weil der Fall ja auch klar ist. Eigentlich. Bis am 11.08.1953, also 4 Jahre später, dieser Brief an Alfred ging.
Zu unserem Bedauern sind wir gezwungen, den Ihnen am 28.07.1949 erteilten Feststellungsbescheid, worin eine Haftzeit von 124 Monaten mit einem Anspruch von 18.600 D-Mark anerkannt worden war, dahingehend abzuändern, dass nunmehr nur eine Haftzeit von 123 Monaten mit einem Anspruch von 18.450 D-Mark anerkannt wird. Da Sie bereits 18.600 D-Mark erhalten haben, müssen wir Sie bitten, den zu viel gezahlten Beitrag von 150 D-Mark auf das Konto der Oberjustizkasse zurückzuüberweisen.
Diesen zusätzlichen Monat habe ich ja sehr wohl den Nazis zu verdanken, da sie ja die Akten im Zeller Gefängnis liegen gelassen und somit meine schnelle Entlassung verhindert haben.
In seiner Antwort schließt Alfred mit folgendem Absatz.
Da ich dem Landesamt und mir Zeit und Arbeit ersparen möchte, erlaube ich mir die Anfrage, ob das Landesamt noch an seiner Entscheidung festhält. Ich würde es begrüßen, wenn das Landesamt nach den Darlegungen seinen bisherigen Standpunkt ändern würde.
Es ist eine ausgestreckte Hand. Und das Landesamt reagiert.
Ihr Schreiben gibt uns keine Veranlassung, von unserem Standpunkt abzugehen. Wir verweisen insoweit auf unsere Klageerwiderung – Es bleibt Ihnen selbstverständlich überlassen, ob Sie das Klageverfahren durchführen wollen oder nicht.
Das hat gesessen. Alfred hat aber auch keine Lust mehr auf diese Auseinandersetzung, zieht die Klage zurück und zahlt die 150 D-Mark. Schaden an Freiheit. Schon wieder? Nein, dieses Mal geht es nicht um die Haft, sondern um die Zeit, die Alfred im Untergrund leben musste, als er im Ruhrpott und in Chemnitz unterwegs war.
Ja, das wäre ja ohne die Nazis auch alles nicht nötig gewesen. 8 Monate reine Angst in der Illegalität. Kein fester Wohnsitz. Mangel an allen Enden. Hunger. Und keine Möglichkeit, zum Arzt zu gehen. Ich hatte Zeugenaussagen, die das bestätigten. Das Amt und ich haben uns auf einen Vergleich geeinigt. War für mich in Ordnung.
Schaden an Gesundheit. Jetzt wird's nochmal sehr kleinteilig und kompliziert. Zur Erklärung. Alfred beantragt hier eine Erwerbsminderungsrente, da er durch die Folgen der langen Haft nicht mehr verdienen konnte, was er sonst hätte verdienen können. Weil sie seine Gesundheit so massiv eingeschränkt haben. Er reicht ärztliche Gutachten ein und lässt alle notwendigen Untersuchungen über sich ergehen. Für die Bewilligung einer solchen Rente muss eine 30-prozentige Erwerbsminderung festgestellt werden.
Leider beträgt die bei mir aber laut Gutachten nur 25%. Und das ist noch nicht alles. In der Ablehnung meiner Rente schreibt die Behörde:
In dem ausführlich begründeten vertrauensärztlichen Gutachten wurde festgestellt, dass Sie an einer vegetativen Labilität leiden. Durch diese Gesundheitsschäden sind Sie auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt für eine mittelschwere körperliche Arbeit, entsprechend Ihrem erlernten Beruf als Mechaniker, auf vorläufig 1 Jahr um 25% erwerbsgemindert. In Ihrem derzeitig ausgeübten Beruf als Angestellter ist eine Berufseinschränkung mit höchstens 20% anzunehmen.
Ja, die wollen mir nichts zahlen, weil doch mein momentaner Beruf körperlich nicht so anstrengend sei. Was ist denn das für eine Argumentation?
Als Alfred noch Hilfe beantragt, um seinen Zahnersatz zu zahlen, wird es noch abenteuerlicher. Da wird ein Zahnarzt zu Rate gezogen, der den Zustand von Alfreds Zähnen zu deutschem Kriegspech umdeutet. In seiner Analyse für das Landesamt für Wiedergutmachung schreibt der Arzt Dr. Ensinger:
Der Zustand der Zähne ist so, wie wir ihn leider in den letzten 10 Jahren in ganz Deutschland vorfinden. Der Krieg mit seiner mangelhaften Ernährung, der Ausfall vieler an die Front geholter Zahnärzte, die Unmöglichkeit, während der Bombenangriffe die wenigen noch nicht ausgebombten Zahnärzte aufzusuchen, haben die gleichen Schäden an den Zähnen verursacht, wie sie Herr Hauser jetzt bei sich als angebliche Folge seiner Inhaftierung feststellt.
Angeblich? Geht's noch?
Es geht noch weiter.
Die Möglichkeit besteht durchaus, dass Herr Hauser infolge des Fehlens jeder Behandlungsmöglichkeit während seiner Haft kariesanfälliger war. Jedoch ist der Begriff möglich keine Grundlage für einen Rechtsanspruch. Ich weise noch darauf hin, dass es sich bei den in letzter Zeit extrahierten Zähnen um solche handelt, die bei den meisten Menschen defekt oder in Herrn Hausers Alter bereits gezogen sind.
Ach, jetzt ist der Zahnarzt auch noch Rechtsgelehrter.
Ja, das wirkt nicht wie ein seriöses Gutachten, sondern eher wie eines aus Gefälligkeit, so scharf wie es formuliert ist. Alfreds Anträge zur Übernahme seines Zahnersatzes werden alle abgelehnt. Der Zusammenhang zur Haft sei nicht klar. Haftentschädigung. Alfred schreibt eine Bitte ans Amt, der auch stattgegeben wird. In seinem Brief steht:
Ich habe mich entschlossen, die mir noch zustehende 2. Rate der Haftentschädigung dem sozialen Wohnungsbau als Darlehen zur Verfügung zu stellen.
Er stellt einen Teil seiner Entschädigung dem Gemeinwohl zur Verfügung? Das gibt es auch nicht oft. Aber das passt zu ihm und seinen Überzeugungen. Hauser ist und bleibt eben durch und durch Kommunist. Zurück zur Erwerbsminderungsrente. Alfred will den Kampf um die Rente nicht aufgeben. 1961 fällt er in Ohnmacht. Die Ärzte diagnostizieren einen Herzkollaps und Herzschwäche. Für Alfred klare Spätfolgen aus der Haft. 1963 reicht er einen weiteren Antrag dazu ein. Es geht noch ein wenig hin und her. Und dann ist es soweit.
4. Dezember 1964. In der Entschädigungssache Alfred Hauser gegen das Land Baden-Württemberg. Auf Antrag beider Parteien wird die Rechtssache EGR 14673 aufgerufen. Sodann schließen die Parteien den aus der Anlage ersichtlichen, Ihnen aus derselben vorgelesenen und von Ihnen genehmigten Vergleich.
Wir haben uns in der Mitte getroffen, also fast. Es war ein bisschen mehr auf meiner Seite. Jedenfalls, ich hab sie. Die Erwerbsminderungsrente. Das Amt konnte nicht mehr richtig dagegen argumentieren.
Es stimmt. Der lange Atem und die Hartnäckigkeit von Alfred Hauser haben sich am Ende bezahlt gemacht. Die Frage, warum das so zäh und schwer sein musste, stellt sich. Aber vielleicht zählt am Ende auch einfach nur das Resultat. Alfred Hauser starb am 12. August 2003 in Stuttgart. Der VVN BDA Baden-Württemberg vergibt in seinem Namen alle zwei Jahre den Alfred-Hauser-Preis für besonderes Engagement gegen Faschismus. Wie hat es Alfred Hauser so schön gesagt?
Nur wer sich aufgibt, ist verloren.
Das war's an dieser Stelle von den sprechenden Akten. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter. Bis zum nächsten Mal. Sprechende Akten ist eine Produktion des Landesarchivs Baden-Württemberg, umgesetzt von We Are Producers in Zusammenarbeit mit Pool Artists. Buch Nils Bokelberg. Redaktion Christian Küker. Casting und Dialogregie Sven Sommer. Projektassistenz Sabrina Mohr. Aufnahme, Sounddesign und Mischung Michael Viol. Titelmusik Falk Andreas. Erzählerin Ulrike Kapfer. In den Hauptrollen Jamila Brauer als Mutter Hauser, Felix Göser als Alfred Hauser und Omid Paul Eftekari als Vater Hauser. In den weiteren Rollen Augustus Mann, Barbie Breakout, Christian Gaul, Elmar Börger, Michael Viol, Norbert Stöß, Richard Barenberg, Roman Kern, Robert Frank, Stefan Lehnen, Steffen Shorty Scheumann, Sven Sommer und Thomas Arnold. Grundlage für das Drehbuch bildete die Entschädigungsakte von Alfred Hauser, die in der Abteilung Staatsarchiv Ludwigsburg des Landesarchivs Baden-Württemberg verwahrt wird. Die Handlung beruht auf wahren Begebenheiten. Einige Dialogszenen konnten aus den Akten rekonstruiert werden. Andere könnten sich so oder so ähnlich zugetragen haben.